Hallo, ja. Hört ihr mich alle gut? Sonst einfach rufen, ne? Ich freue mich auch tierisch, dass ich hier sein kann. Zum Glück war die Bahn viel zu spät, das schmälert nochmal die Fahrtkosten um 25%. Genau, also ich heiße Arkadi Schelling, ich bin aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bremen angestellt. Ihr habt hier auch meine Kontaktdaten. Ich forsche in einem Bereich, der nennt sich angewandte Mathematik, ist aber eher theoretisch. Warum ich hier über dieses Thema spreche, ist, weil ich vorher woanders gearbeitet habe auch. Ich habe in Mathe meinen Abschluss gemacht und habe danach angefangen, in Berliner Startups zu arbeiten, die auch sogenannte künstliche Intelligenz oder vor allem Machine Learning wird das genannt, was genau das ist oder so ein bisschen dazu sage ich später noch, verwenden. Die ersten hatten dann noch, das waren dann so Energiesparalgorithmen, die damit programmiert werden. Also man kann das auch für Zwecke nutzen, wo ich sagen würde, die sind vielleicht auch fördernswert. Beim zweiten, da ging es dann irgendwie darum, schneller Parkplätze zu finden für Autofahrende. Das fand ich schon als Anwendung, aber immerhin, da bin ich halt ich fahre nicht so gern Auto, aber gut. Das ist aber ganz schnell darin umgeschlagen, dass die aufgrund ihrer Anwendung sehr schnell die Parkplatzorte von Menschen hatten, die diese App benutzt haben. Das heißt, die wissen, wo die Leute parken, die wissen, um das rauszufinden, auch sonst, wo sich die Leute aufhalten und hatten dann innerhalb kürzester Zeit einen Datenschatz, wo sie dann, da haben wir in so einem kleinen Experiment innerhalb von, einer Woche für 10.000 von Menschen eigentlich rausgefunden, wo die wohnen, wo die arbeiten, wo die pendeln, wo die einkaufen, wo die zum Arzt gehen. Das ist alles noch natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, das sind immer statistische Methoden. Aber das ging ziemlich schnell. Ne? Und dann fragt man sich, was macht man mit solchen Daten? Die sind natürlich irgendwie auch Geld wert. Gleichzeitig sehen die Leute auch, bin ja nicht ich alleine von den Leuten, die das da kritisch dann auch sehen und sagen, so, das ist jetzt schon irgendwie privat. Dann überlegt man sich, wie man das so verkaufen kann, dass man damit trotzdem Geld machen kann und vielleicht die Privatsphäre noch so ein bisschen schützt. Gleichzeitig gibt es irgendwie da Konkurrenzdruck von irgendwelchen anderen Startups oder großen Firmen, die das eben auch machen. Genau. Und das Ganze wird massiv dadurch ermöglicht und beschleunigt, dass solche Technologie von sogenannten Cloud-Providern, Anbietern, die irgendwelche Softwareinfrastruktur leicht zur Verfügung stellen, wie unter anderem Amazon, die bieten dafür eben die Infrastruktur, dass man sowas sehr, sehr schnell mit wenig Know-how entwickeln kann. Darum soll es heute gehen. Das hat Mari schon gesagt. Ich hoffe, ich schaffe es unter einer Stunde. Ich fange mit einem motivierenden Beispiel an, was so Anfang letzten Jahres, Anfang 2018, aus den USA gekommen ist. Und daran versuche ich dann aufzuzeigen, welche gesellschaftlichen Folgen man da befürchten kann. Da gibt es ganz viele Untersuchungen, Überlegungen zu, was alles sein kann. Ich kann es auf keinen Fall alles abdecken. Und dann wird es gefühlt ist manchmal ein kleiner Bruch in dem Vortrag, aber es wird auch um Geheimdienst und Militär gehen und wie die auch ähnliche Technologien auch von Amazon verwenden. Und ich versuche dabei eben auch ein bisschen die technischen Hintergründe zu beleuchten. Ich entschuldige mich schon, wenn manchmal die positiven Nutzen vielleicht zu kurz kommen, aber darum geht es heute nicht so viel. Es geht erstmal um Amazon Web Services Recognition. Das ist ein Bilderkennungsprogramm, was Amazon anbietet, eben in seiner Cloud. Und hier, das ist jetzt von deren Werbeseite genommen, da wollen die mit verdeutlichen, was man damit machen kann. Ja, also es geht nicht nur um Gesichtserkennung, wie man jetzt da oben rechts sieht, das soll Gesichtserkennung verdeutlichen, wo man so Personen direkt erkennen kann, sondern es geht auch um Objekterkennung. Da sieht man auch gleich, es sind immer eigentlich Statistiken, das muss man im Kopf behalten. Es geht aber auch um irgendwie so Gesichtsanalyse, Geschlecht oder irgendwie, ob die Augen offen sind. Man versucht, so eine krude Emotionsanalyse rauszufinden, wird teilweise ja schon an irgendwelchen Supermarktkassen verwendet, um zu gucken, ob die Werbung daneben gut funktioniert. Man versucht auch Tracking zu verwenden, das ist das hier rechts, ne? Also wird dann gesagt, das ist für Sportanalyse. Man kann sich vorstellen, was man da noch alles mit tracken kann. Berlin-Südkreuz haben vielleicht manche gehört. Da wird auch darüber gesprochen, dass man da jetzt am Berliner Südkreuz weiter sogenannte smarte Überwachungskameras haben will, die dann auch mit einer solchen Software ausgestattet sind, wo man dann vielleicht nicht weiß, wer das ist, aber man weiß zumindest die Laufwege von den Personen und stellt sich dann vor, man kann dann vielleicht auch die Koffer von denen zu irgendwelchen Personen zuordnen, verlorene Koffer oder was auch immer. Das sagt jetzt alles nichts darüber aus, wie gut das funktioniert, aber es wird erstmal als Technik angeboten. Da gab es große Fortschritte in den letzten Jahren. Ich habe so ein paar Zahlen jetzt aus dem aktuellen Jahr auch darüber, wie gut das hier funktioniert oder wie gut das teilweise auch nicht funktioniert. Dazu, wie das funktioniert, das ist so der erste Use Case, ja, also so der erste Anwendungsbeispiel. Entschuldigung, dass alles auf Englisch ist, ist von der Website von denen. Das ist so ein Lego-Prinzip. Amazon S3 ist ein Speicherdienst, wo man einfach relativ leicht Daten hochladen kann. Ich gehe stark davon aus, dass das ist, wo auch gerade die Bundespolizei ihre Daten hochladen möchte. Also da gibt es irgendeinen Input von irgendwo, das lädt man dann erstmal irgendwie in die Cloud hoch und dann kann man es eigentlich direkt weiterverarbeiten mit Amazon Recognition. Was sie jetzt hier sagen ist, ja, man möchte anhand von Beiträgen in sozialen Medien mögliche Opfer von Missbrauch rausfinden. Ja? Also es ist erstmal so ein Anwendungsbeispiel, wo alle sagen würden, ja, ist super, aber natürlich kann man damit genauso gut auch potenzielle Terroristen oder irgendwie andere Leute rausfinden und kriegt dann dieses Output, wo muss da eine Strafverfolgungsbehörde vielleicht handeln. Und auch ist der allererste Anwendungsbeispiel, der auf deren Website angeboten wird. Also gleich am Anfang steht da was von Strafverfolgungsbehörden. Ich wollte jetzt einmal auf die Website gehen, dass man so ein bisschen die öffentlichen Kunden sieht. Ne? Also so, die haben natürlich dann hier öffentliche Kunden. Das ist die offizielle Website dafür. Wer ist denn da so? Dass man einfach so ein bisschen versteht, wer nutzt das und sagt auch, dass man es nutzt. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die es nutzen und nicht sagen. Dieses Scripps Network, die machen Videosuche durch Objektindizierung. Das heißt, in Videos gibt es irgendwelche Lampen, Tische, Menschen. Und dann kann man sagen, ich möchte ein Video mit einer Lampe und einem Tisch und einem Menschen. Und dann findet man damit vielleicht das Video. Man kann natürlich auch andere Dinge damit suchen. Ne? Und wofür man das jetzt genau nutzen will, wie auch immer. Motorola nutzt das auch irgendwie, wie ist mir nicht klar geworden. VIA nutzt das, um Gesichtserkennung mit dem Smartphone, auf dem Smartphone direkt laufen zu lassen. Dann muss das Smartphone das nicht selber können, dann wird das Foto einfach hochgeladen, dann muss es eine Internetanbindung natürlich geben. Warum genau, weiß ich auch nicht. Aber es gibt auch gleich hier Arm Data Fusion Systems aus München. Die sagen, sie wollen in Videostreams die Verfolgung und Erkennung von Personen ermöglichen und sogenannte Predictive Analytics machen. Was auch immer das genau bedeutet, die wollen also, predictive heißt, sie wollen irgendwas vorhersagen, was diese Menschen potenziell tun und daraus irgendwelche Aktionen schlussfolgern. Angeblich möchten sie das nutzen gegen politische Gewalt, Terrorismus, organisierte Kriminalität und Insider. Sie bieten das vor allem an für Grenz- und Gebietskontrollen an Regierungen, wird das explizit angeboten. Die haben auch irgendwas für private Firmen, aber das ist ein bisschen anders. Privatanbieter für Überwachung, würde ich mal so sagen. Es gibt hier Mapillary, das ist so Open Data, die wollen wieder das für die Parkplatzsuche machen. Dann gibt es die Influencer auf Fotos finden, damit man rausfinden kann, welche Leute man anschreiben kann, damit die besser Werbung machen. Ne, ist ganz typisch, diese Verquickung von Überwachung und Werbung. Kommen wir vielleicht auch noch, vielleicht kann ich ein paar Worte später noch dazu sagen, aber es ist eine relativ typische Beobachtung, dass man hier so Überwachung und Werbung nebeneinander stehen hat. Hier ist Soul, auch vielleicht ganz interessant, ja, das Dating-Apps sicherer machen, die wollen da vermutlich Penisbilder filtern, dass die nicht mehr so viel rumgeschickt werden. Dann gibt es hier mal wieder ganz klassisch Überwachung, Überwachungskamera mit Gesichtserkennung oder hier eine Bodykamera mit Gesichtserkennung. Und das, woran sich auch andere Leute noch mehr gestoßen haben, der Washington County Sheriff ist jetzt Überwachung immer noch, aber auf einmal ist es eine Behörde und nicht ein privates Unternehmen. Und das heißt, in den USA kann man da Freedom of Information Acts anwenden, also so Auskunftsersuche, da müssen die Behörden darauf antworten, wenn sie nicht irgendwelchen Geheimhaltungsklauseln unterliegen, also zumindest ein bisschen müssen sie darauf antworten. Das hat die American Civil Liberties Union gemacht. Dazu kommen wir gleich. Ansonsten gibt es noch, kommen wir auf den nächsten Slide zu. Ansonsten gibt es noch so Sachen wie Fotosuche, um Ahnen zu finden. Irgendwie will man Kinderhandel damit unterbinden. Man möchte Gegenstände in irgendwelchen Videos verkaufbar machen. Ja, oder so. Ja, keine Ahnung. Taylor Swift lässt mit dieser Software auf keine Stalker mehr auf ihren Konzerten rein. Man kann das Mannigfaltigkeit anwenden. Aber wir wollen zu diesem Beispiel, wo wir ein bisschen mehr wissen. Washington County Sheriff. Washington County liegt nicht bei Washington, sondern liegt hier in Oregon. Oben, sieht ihr meine Maus eigentlich? Ja. Hier oben im Nordwesten der USA. Was haben die gemacht? Die haben so Gefängnisfotos genommen, ja, dieses ja, was man aus jedem Verbrecherfilm kennt, diese schwarz-weißen Fotos eben. Da haben sie 300.000 Stück von in ihrer Datenbank gehabt und die haben sie einfach mal hochgeladen und mit dieser Gesichtserkennung verknüpft und haben sich dann geguckt, ja, was kann man damit machen? Da haben sie erstmal eine App geschrieben für ihre PolizistInnen, dass die jetzt, wenn sie irgendwen festhalten, also irgendwie eine Straßenkontrolle oder was, also irgendwie Leute vor sich haben, mit denen sie zu tun haben, dann können sie Leute fotografieren und gucken, hey, waren die vielleicht schon mal im Knast, haben wir über die schon eine Akte und so weiter. Also machen sozusagen Knastfotografien durchsuchbar. Haben das natürlich dann auch relativ schnell an die Videokameras angeschlossen, haben dann schon gleich irgendein Beispiel gesagt, hey, damit haben wir jemanden, haben wir einen Ladendiebstahl, also haben wir einen Ladendieb gleich erkannt. Ja, ne, man kann gleich auch eine Alarmschaltung machen, wenn da eine Kamera jemanden sieht, der eventuell mal im Knast war. Genau, da gab es auch gleich einen Angestellten, das hat man dann durch die, also genau, diese Freedom of Information Acts wurden von der American Civil Liberties Union gemacht, das ist die größte amerikanische zivilgesellschaftliche Vereinigung. Und darüber kam raus, dass es intern durchaus Kritik gab, ja, und zwar zu Recht, ACLU might consider this the government getting in bed with big data. Also ACLU könnte denken, dass das ja, Beischlaf von der Regierung mit Big Data wäre. Diese Vorhersage war richtig. Was man auch herausgefunden hat, ist, dass da relativ viel Werbung bei anderen Strafverfolgungsbehörden damit gemacht wurde, dass das als Pilotprojekt promoted wurde, steht ja auch auf der Website. Ja, genau. Das, öffentlich natürlich spricht sich Jeff Bezos, der Chef von Amazon, weiterhin gegen Überwachungstechniken aus. Aber sowas wird halt dann intern trotzdem gemacht. Es gab dann noch einen zweiten Blogpost, wo die ACLU noch so ein Experiment gemacht hat. Die haben nämlich selber so eine Datenbank zusammengebaut von so Knastfotos, die sie irgendwie öffentlich zugänglich gefunden haben und haben das einfach mal über die Kongressabgeordneten laufen lassen, haben dabei 28 falsch Positive gefunden. Das heißt, von den Kongressabgeordneten war niemand im Knast. Diese Software hat gesagt, 28 von denen wären danach im Knast gewesen. Das ist nicht dieselbe Software wie die Polizeibehörde, sondern eine, die so ein bisschen nachgebaut wurde. Von 535 steht hier. Das, was dabei aber vor allem interessant ist, ist vielleicht das, was ich hier unter rassistischer Bias gefasst habe. Ja. Oh, das tut mir leid, ja. Warte mal. Ich kann auch langsamer reden, ich versuche das. Ich habe nur Angst, dass ich so, ja, wahrscheinlich kriege ich mehr rüber, wenn ich langsamer rede und weniger rede. Danke. Genau. Ich war gerade bei dem rassistischen Bias, was unter diesen 28 Leuten vom Kongress, die von der Software da fälschlicherweise als Ex-Knastis bezeichnet wurden. Soll ich es lauter machen? Ja, kann ich gerne machen. Langsamer, okay. Ja, okay. Okay, genau, warte, ich drehe einfach mal diesen Laptop. Ich glaube, dann bin ich nicht so verlockt. Ich sehe das nämlich sonst nicht, was da steht. Also, genau, von diesen 28 Personen, die von der Software fälschlicherweise als ehemalige Gefängnisinsassen kategorisiert wurden, waren sehr viele Menschen People of Color, also Menschen also schwarze Menschen oder Hispanics. Das waren insgesamt, wenn man es ausrechnet, war das Risiko für eine Person of Color 2,5-mal so groß, von dieser Software getaggt zu werden. Und darauf antwortet dann das AWS-Entwicklungsteam in einem eigenen Blogpost: We should not throw away the oven because the temperature could be set wrong and burn the pizza. Das ist so die Einstellung dazu. Ihre Argumentation dahinter ist, ja, da werden zu viele Leute, also zu viele Kongressabgeordnete werden als ehemalige Gefängnisinsassen getaggt, weil es da so einen gewissen Schwellwert gibt, den muss man einstellen und sie sagen, für solche Anwendungen muss man den besonders hochstellen, dass sich diese Software besonders sicher ist, dass da jemand wirklich ehemaliger Knasti ist. Was sie dabei unterschlagen ist, damit würde man vielleicht diese Zahl von 28 Falsch-Positiven runterkriegen. Damit würde man dann deutlich mehr Falsch-Negative einmal kriegen, also Leute, die man, ja, also ja, ob man das jetzt wirklich will oder nicht, aber Leute, die vielleicht im Gefängnis waren, die dann halt als nicht im Gefängnis gewesen kategorisiert werden. Außerdem hat das nichts mit dem rassistischen Bias zu tun. Wie der sich dabei entwickelt, das weiß man einfach nicht. Genau, aber insbesondere das als Antwort auf die Kritik von der Anwendung von Technik in einer sozialen Frage zeigt, dass diese ganz grundlegende Frage, dass man mit Technik nicht immer soziale Fragen lösen kann, einfach gar nicht verstanden wurde. Es gibt da inzwischen auch Untersuchungen, die ein bisschen mehr wissenschaftliche Standhaltung haben als dieses relativ hemdsärmelige ACLU-Experiment. Da gibt es jetzt von Januar 2019 von dem MIT zwei Forscherinnen, die schon vor einem Jahr so eine Studie gemacht haben zu rassistischen Bias in Gesichtserkennung. Damals war Amazon Recognition noch nicht drin, damals ging es nur um Microsoft und Facebook und wurde bereits gesagt, dass da auch, dass die Fehlerrate bei weiblichen schwarzen Menschen ungefähr 30 Mal so hoch war wie bei weißen Männern. Also weiße Männer hatten eine Fehlerrate von 1% und schwarze Frauen hatten eine Fehlerrate von ungefähr einem Drittel. Das war so der Stand vor einem Jahr bei Facebook und Microsoft Gesichtserkennung. Das setzt sich ungefähr 50-50, also dieser Bias setzt sich 50-50 zusammen aus einem sexistischen Bias gegenüber Frauen und einem rassistischen Bias gegenüber schwarzen Menschen. Dieses Jahr in der Folgestudie, also diesen Januar, da haben immerhin Facebook und Microsoft schon besser abgeschnitten. Die haben diese Fehlerrate bei schwarzen Frauen halbiert. Bei Amazon Recognition, die liegen weiterhin bei einem Drittel. Für schwarze Frauen eine Fehlerrate, hingegen bei weißen Männern nur bei einem knappen Prozent. Genau. Es gab auch durchaus interne Kritik bei Amazon an dieser Praxis, dass man das bei Strafverfolgungsbehörden bewirbt. Darauf wurde nicht gehört, das wird weiter gemacht. Zum Beispiel wurde das jetzt auch bei ICE angeboten, das sind die Immigration and Customs Enforcement, die sind unter anderem in die Medien gekommen durch die Familientrennung im letzten Sommer. Und das heißt, das wurde danach immer noch bei denen angeboten, dass man doch mit solcher Software vielleicht das Problem von Familientrennung, ich weiß nicht, ob sie konkret auf das Problem bezogen haben, aber genau. Und das FBI will ein Pilotprojekt damit machen. Also diese Werbung scheint zu wirken. Das war das motivierende Beispiel. Ich weiß nicht, ob es motivierend war, aber AWS ist dabei natürlich nicht alleine. Ne? Also auch gerade Microsoft Azure ist der Cloud-Service von Microsoft. Ist der größte Konkurrent von AWS. Die sind insbesondere in diesen KI-Methoden eigentlich mal ein paar Monate voraus. Ich würde jetzt zu den technischen Hintergründen kommen und dann ein bisschen mehr was zur Gesellschaft sagen. Gut. Sonst gerade Fragen vielleicht zu dem motivierenden Beispiel, bevor wir. Ist die Geschwindigkeit besser? Ich möchte ja gerne, dass jetzt auch alle Leute folgen können. Okay, es geht unter, aber ich versuche beides hinzukriegen. Das ist hier ein Überblick über Cloud Provider. Also Cloud Provider, Anbieter von Cloud Software. Das ist einfach nur mal so als Marktvolumen, das habe ich hier unten geschrieben, 150 Milliarden Dollar war für 2017 das, was ich gefunden habe. Das ist ungefähr so viel wie das Bundesressort für Arbeit und Soziales, nur so als Hausmarke. Was macht so ein Cloud-Provider? Ich habe das hier mal versucht zu definieren. Der bietet Dienste eines Rechenzentrums per Internet an. Ich schreibe hier per API und GUI, das ist natürlich jetzt Fachkraft. Also das API heißt Programmierungsinterface, also eine programmierbare Oberfläche. Und das hier ist eine grafische Oberfläche. Also man kann sich das sowohl programmieren, als auch einfach so mit der Maus zusammenklicken und so ein paar Konfigurationsfiles schreiben. Das hat zum Beispiel auch der Mensch, der diese Washington County Sheriff Überwachungssoftware geschrieben hat, der hat da auch einen Blogpost zu geschrieben, der war so ein Polizei-ITler, der hat das in 2 Tagen so zusammengeklickt, der meint, er hat vorher nie was mit Gesichtserkennung gemacht, der hat vorher auch nie was mit Amazon Web Services gemacht, also es ist relativ simpel. Ja? Also 2 Tage für jemanden, der damit vorher nie gearbeitet hat. Also der schon ITler war, aber ja. Was heißt das, solche Dienste? Das sind Server, das sind Speicher, das sind Datenbanken. Das ist aber auch, was ich jetzt hier teilweise als höhere Softwarefunktionen bezeichne, das sind auch Datenverarbeitungen, das sind schon ganze Web-Apps, also irgendwelche Das sind Mobile Apps fürs Telefon, das ist User Management und das ist eben alles, was so unter dem Schlagwort künstliche Intelligenz zusammengefasst wird. Amazon ist dabei der Marktführer, das sieht man hier oben, ne? Die haben ungefähr ein Drittel vom Markt. Microsoft und IBM sind auch relativ groß, Google gibt es auch. Alibaba ist ein chinesischer Technikkonzern. Als Hintergrund zu dem, so wie AWS innerhalb von Amazon steht. Amazon ist ja mehr als, also Amazon kennt man ja vor allem als Waren, also als Warenhaus, wo man irgendwie online was kaufen kann. Es wird einem dann an die Haustür geliefert. Inzwischen ist AWS, also diese Web Services, das ist die Cloud-Sparte von Amazon, der größte Teil von Amazons Gewinn. Also Amazon hat 2018 11 Milliarden Gewinn gemacht, AWS war davon der größte Teil. 10% von dem Gewinn, den AWS macht, kommt durch Staatsverträge, insbesondere mit der US-Regierung. Da habe ich nur die Zahl, die US-Regierung hat insgesamt, nicht nur für AWS, aber insgesamt 2019 gut 4,5 Milliarden Dollar ausgegeben. Genau, und von diesen 11 Milliarden Gewinn, übrigens hat Amazon keine Steuern 2018 gezahlt. Es gibt auch ganz viele kleine Firmen, die sowas anbieten. Die sind dann spezialisiert auf, gerade wenn es um Videoüberwachung geht, dann hört man auch ganz oft von irgendwelchen kleinen Firmen, die sowas auch anbieten. Ne? Müssen nicht nur die Großen sein. Bei den Großen ist eben aber die Konzentration, also die bieten halt alles an. Die bieten halt an, dass man die Daten hochladen kann, verarbeiten kann und Videoüberwachung und so weiter. Und dann gerade durch dieses Lego-Baukastensystem ist das sehr flexibel und sehr schnell, damit was zu entwickeln. Ich möchte was zu Machine Learning sagen. Maschinelles Lernen, Machine Learning, ist aktuell der wichtigste Teil von künstlicher Intelligenz. Nicht der einzige, aber der wichtigste. Früher war es so, Programmierparadigma war, man hat einen Input, man schreibt dazu Code und man kriegt so einen Output. Und jetzt ist es eher so, man hat einen Input und man hat schon einen Output, man schreibt dazu ein bisschen Code und dann kriegt man hier so ein, dann kriegt man hier so ein Modell. Und dieses Modell ermöglicht es, auf zukünftigen Input den entsprechenden Output statistisch zu generieren. Ja, ich glaube, klassischerweise würde man das nicht Machine Learning, also so, das hieß früher nicht Machine Learning, das hieß früher hieß das in der Mathematik prädiktive Stochastik. Das ist aber deutlich ausgefeilter geworden. Ja, und gerade im Zusammenhang mit Big Data und so weiter. Wie findet das dieses Modell, was auf zukünftigen Daten was vorhersagt? Das ist einmal der Algorithmus, aber insbesondere findet immer nur ein Modell. Ja, es muss ja sich für ein Modell entscheiden, was dann, wenn ich jetzt das Gesicht von dem Menschen sehe, sage, ist das Person A oder ist das Person B? Das heißt, für ein einziges Modell muss sich entscheiden und dafür müssen in den allermeisten Fällen ProgrammiererInnen eine Bewertungsfunktion angeben, die am Ende optimiert wird. Also diese eine Funktion wird optimiert und das ist wichtig. Ja, das ist das, was ich als optimiert eine einzelne Kennziffer hier ganz unten geschrieben habe, vielleicht sieht man es noch, weil das ist das, wo ganz viel politische Wahl drin steckt. Natürlich kann man auch unterschiedliche Algorithmen finden, aber es macht einen Unterschied, ob man eine Gesichtserkennung trainiert und sagt, diese Gesichtserkennung soll insgesamt, wenn ich über alle Leute mittel, besonders gut funktionieren, oder weil ich weiß, dass diese Gesichtserkennung mit einer Gesellschaft zu tun hat, in der es Rassismus und so weiter gibt, ich vielleicht darauf achten muss, dass sie, oder ich weiß, ich muss gucken, ob die bei Frauen genauso gut funktioniert wie bei Männern. Ja, also ich muss gucken, ob das von der Farbe der Haut abhängig ist oder nicht, wie gut diese Gesichtserkennung funktioniert. Das sind inhärent politische Fragen, die sich da eigentlich diese EntwicklerInnen stellen müssten. Aber es wird immer nur eine einzelne Kennziffer optimiert. Dann gibt es auch beides zusammen, Cloud Provider und Machine Learning. Gerne dann als Machine Learning as a Service, ja, maschinelles Lernen als ein Dienst bezeichnet. Fing schon relativ früh an, 2006 habe ich gesagt, Clickworker. Clickworker, vielleicht hat man es schon mal gehört, ist, wenn Leute vorm Rechner sitzen und zum Beispiel sagen, ob auf einem Foto eine Katze oder ein Hund zu sehen ist. Ja, das braucht man, weil man braucht eben diese ganzen vielen Daten, um diese statistischen Modelle zu trainieren. Hat Amazon schon mit angefangen, 2006, wahrscheinlich damals auf jeden Fall neue Jobs geschaffen, die waren natürlich trotzdem prekär. Mit diesen vielen Trainingsdaten, was konnte man teilweise machen? Man konnte so Machine Learning Sachen machen. 2015 haben dann die Leute gemerkt, ja, also oder Google hat es schon 2010 gemerkt. Ja, ich habe in den Klammern geschrieben, wenn es so ein bisschen Ich habe versucht, das so strukturiert über alle Anbieter zu machen, diese Timeline von 2006, 2015, 16, 17, 18. Wenn die einzelnen Anbieter da ein bisschen früher oder später rausgefallen sind, habe ich die da so in Klammern hintergeschrieben. Google hat schon 2010, ich habe es mal als Off-the-Shelf-Online-Werbung, also einfach so Online-Werbung für alle, ja, so irgendwie so Standard-Online-Werbung, dass das alle irgendwie für ihre Plattform implementieren können, hat Google, ich meine Google, das ist Googles Marktgeschäft, ne, also Kerngeschäft, die können das, deswegen haben die das schon 2010 angeboten. 2015 ist dann Microsoft und Amazon Web Services nachgezogen und 2016 eben auch IBM. Das, wo wir dieses Beispiel Amazon Web Services Recognition, ne, dieses Bilderkennungsbeispiel vom Anfang gesehen haben, ist 2016. Da hat das gestartet, kurz nachdem Microsoft damit angefangen hat. Microsoft hat das deutlich weiter. Cognitive Services ist nicht nur auf Gesichtserkennung und so beschränkt, sondern konnte da auch schon, die konnten zum Beispiel auch schon damit Stimmerkennung, die können dann aus der Stimme den Text ableiten und so weiter. 2017 wurde das Ganze dann ein bisschen verfeinert, in dem Sinne, also das ist ja immer noch, diese Bilderkennung ist ja immer noch eine besondere Aufgabe, die man aber zusammenfassen kann unter maschinellem Lernen. Das heißt, 2017 wurde angeboten, so individuellere Ansätze für Machine Learning, dass man einfach selber was entwickeln kann und dieses gesamte Neu-Trainieren und dieser gesamte Ablauf mit auswerten, wie gut ist das Modell, ich will ein neues Modell trainieren, ich will das speichern, ich will das anwenden auf irgendwas, dass das alles einfacher funktioniert und vor allem in einem großen Maßstab. Und ich würde sagen, letztes Jahr stand unter dem Stern des Internet of Things, gerne abgekürzt als IoT, das heißt viele kleine Geräte, die ein bisschen Rechenpower haben und eine Verbindung ans Internet, oft Sensoren haben, ne? Beispielsweise die Überwachungskamera, aber auch irgendwelche Kühlschränke und Autos und was weiß ich, Heizungszähler und sowas. Und die können nicht selber so ein Modell trainieren. Aber die können ihre Daten hochschicken ins Internet, in Amazons Rechenzentren. Dort wird das Modell trainiert und dann wird dieses Modell zurück, ne, das Modell selber ist dann relativ kompakt, wird zurück auf das Gerät geschickt, damit das Gerät dann auch ohne Internetanwendungen die Vorhersagen fällen kann. Soweit zur... Ja? Ah ja.
Also da gibt es von der IG Metall, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so eine Bewertung der Arbeitsbedingungen in diesem Bereich.
Ja.
Da findet auch, da wird auch Mechanical Turk dargestellt. Das ist so eine Befragung der Beschäftigten, wie die Anforderungen sind, wie sie damit umgehen, wie gerade der Zufriedenheit bzw. der Kritik.
Mhm.
Und Mechanical Turk hat demnach im Wesentlichen war nur in den USA. Jetzt meine Frage, gibt es Mechanical Turk heute noch so, wie das 2006 implementiert wurde und also auch dargestellt da von der IG Metall?
Das weiß ich nicht. Ich weiß das, also ich weiß aus meiner eigenen Arbeitserfahrung, das ist 2016 gewesen, 2015, da haben wir nicht Mechanical Turk benutzt, sondern einen anderen Anbieter für sogenanntes Clickworking. Das war im Rahmen von dieser Parkplatzsuche, weil man dafür erkennen muss, ob ein Smartphone sich gerade in einem Bus oder in einem Auto oder so weiter befindet. Und dafür haben wir dann Leute bezahlt, dass sie mit Bussen und Autos herumfahren. Und das haben wir nicht in den USA gemacht, weil das haben wir in Deutschland und der Schweiz gemacht vor allem oder halt in Spanien und in anderen Ländern, wo wir gearbeitet haben oder wo wir unsere Dienste angeboten haben, weil natürlich das Verkehrsverhalten da anders ist. Ja. Genau. Also das kann ich dazu sagen, ob das jetzt bei Amazon Web Services, das ist prekäre Arbeit. Ne? Also die Leute können sich nicht in Gewerkschaften, also oder sind einfach nicht so in Gewerkschaften organisiert, die sind automatisiert, die sind allein vor ihrem Rechner oder vor ihrem Smartphone und selbst wenn die damit auch mal Bahn fahren können, weil sie gerade aufnehmen müssen, wie sich ein Smartphone in der U-Bahn verhält. Ja.
Aber es gibt Mechanical
Turk. Ja, meines Wissens schon, ja.
Ja.
Okay. So, das war jetzt der technische Hintergrund erstmal. Ich würde zu Anwendungsbeispielen kommen. Ich habe gerade eben schon das eine erwähnt, die Transportmittelerkennung aufgrund von Smartphone-Sensordaten. Das ist eigentlich in jedes Smartphone eingebaut. Ja, also jedes modernere Smartphone macht das sowieso. Das muss man schon noch irgendwie, wenn Apps darauf zugreifen wollen, muss man da die Rechte zugeben. Aber so, ob da jetzt jemand, das macht dann typischerweise sowas, ist man gerade in einem Fahrzeug, ist man gerade auf einem Fahrrad, läuft man gerade, geht man gerade oder rennt man gerade oder steht man irgendwo rum. Nur so als Beispiel, was man damit macht. Dann gibt es hier maschinelle Übersetzung, vielleicht kennen viele von euch, Google Translate ist das jetzt hier konkret. Das ist jetzt vielleicht auch was, ja, muss man, ne, also man muss da jetzt auch gar nicht alles schlecht reden. Ich finde, maschinelle Übersetzung ist zumindest das, was mich ursprünglich in das Feld gebracht hat. Dann gibt es Amazon Alexa oder Siri oder andere SprachassistentInnen, oder es sind ja eigentlich nur Assistentinnen, kann man sich auch überlegen, warum. Dann gibt es aber auch so Anwendungen hier, die sehen erstmal spielerisch aus. Dazu kommen wir nochmal. AlphaGo versus Lee Sedol ist das hier. Go ist ein Strategiespiel. Es wird manchmal als so asiatisches Schach oder sowas bezeichnet. Das war sehr lange. Ne? Also Schach wurde schon Ende der 90er von einem Computer besser gespielt als der damalige Weltmeister Kasparov. Und Lee Sedol hat halt erst 2016, glaube ich, verloren. Also das hat deutlich länger gedauert. Und dann gibt es hier mal was, da steht, dass die Bilderkennung von Google, Google Lens, oder eine Bilderkennung von Google, und da steht, not seeing this clearly yet. Das hat eine Geschichte. Was sind das? Das sind Gorilla, erkennen wir irgendwie alle. Das Problem war, als das zuerst veröffentlicht wurde, diese App, hatte Google damit Probleme, dass ganz viele schwarze Menschen als Gorillas getaggt wurden. Darauf wurden sie hingewiesen, dass das ja irgendwie scheiße ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Gorillas aus ihrer Datenbank rausgenommen, weil das viel billiger ist, als mehr Trainingsmaterial, mehr, also ein diverseres Trainingsmaterial zu schaffen. Und das ist jetzt von letztem Jahr, gab es nochmal einen Artikel dazu, dass das immer noch, dass Google immer noch keine Gorillas erkennen kann. Wir sind schon ganz tief drin. Diskriminierung durch Daten. Ne? Habe ich gerade schon einige Beispiele genannt. Ich würde sagen, ein Grund dafür ist, personenbezogene Daten, die werden immer in einer ganz bestimmten Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, oder in, ne, also werden die erhoben. Und jegliche Ungerechtigkeit und Diskriminierung, die da drin steckt in dieser Gesellschaft, die wird da, wenn man aufgrund dieser personenbezogenen Daten in massenhafter Weise statistische Vorhersagen fällt, dann wird die weitergetragen. Und der andere Aspekt, den ich eben vorher schon angedeutet habe, ist, diese EntwicklerInnen wählen die Kennziffer für dieses soziale Problem, was sie versuchen technisch zu lösen. Und da ist die Frage, welche Kennziffer wird gewählt? Und das ist in den allermeisten Fällen einfach nicht bekannt. Kommen wir auch noch gleich zu. Noch weitere Beispiele, einfach um so, naja, ein umfassendes Bild, wenn wir nicht haben. Das Foto hier ist vom Compass-System. Compass ist eine Rückfälligkeitsvorhersage für RichterInnen in den USA. Das heißt, da wird dann in manchen Bundesstaaten ist es, glaube ich, auf Staatenebene, weiß ich nicht genau, wird dieses System verwendet, um dem Richter oder der Richterin zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass der oder die Angeklagte rückfällig wird. Und damit wird dann entschieden, ob die Freiheitsstrafe nur auf Bewährung ist oder nicht. Da wurde auch schon gesagt, das hat wahrscheinlich einen rassistischen Bias in sich, da kommt ziemlich viel aus den USA. Was hier noch steht, ist der Arbeitsmarktservice, ja, der österreichische Arbeitsmarktservice hat jetzt auch so eine Vorhersage, ob Leute noch Fortbildungsmaßnahmen kriegen sollen oder nicht. Da hat man einen Zugriff auf das Modell und man konnte sehr schnell nachweisen, dass Frauen schlechtere Chancen auf Fortbildung haben als Männer. Statistisch liegt das vermutlich daran, dass Frauen in der Vergangenheit schlechtere Chancen hatten auf einen Job als Männer und das wird durch dieses Modell einfach fortgeschrieben. Es gibt jetzt diese Begriffe hier unten, Machine Learning Fairness, Differential Privacy und so weiter. Das sind so, diese Kritik geht ja nicht an den Konzernen vorbei, die versuchen diese Kritik irgendwie aufzufangen, die bauen sich irgendwelche Richtlinien oder schreiben die, ob sie die jetzt einhalten, keine Ahnung, und versuchen dann diese Privatsphäre und diese Fairness, also die Diskriminierungsfragen, versuchen die irgendwie anzugehen, aber genau, es bleibt, und das sind aber vor allem von Konzernen geprägte Begriffe. Ja, habt ihr vielleicht in der Diskussion hier in Tübingen auch gemerkt, weiß ich nicht. Da war eine Frage.
Ja, du hast die Schufa angeschrieben, ich kenne es ganz spannend, ob du dazu auch noch was sagen könntest.
Ja, Open Schufa. Oder?
Ja, genau, Schufa hat eine Vereinbarung mit der Uni Tübingen, die meine künstliche Intelligenz gebrochen.
Ah ja. Genau, also genau, zu Tübingen kann ich natürlich nichts sagen, ich bin nicht aus Tübingen. Es gab OpenSchufa, das war so ein Projekt, wo versucht wurde, durch massenhafte Anfragen, also Leute können ja ihre Schufa-Auskunft kriegen. Ne? Die Schufa ist Kredit, also ist dafür da, ob man sozusagen ein guter Vertragspartner sein kann, ob man einen Handyvertrag kriegt oder ein Bankkonto eröffnen kann oder sowas. Das entscheidet dann, dann fragt die Bank oder der Handyanbieter bei der Schufa nach und fragt, hat Person XY in der Vergangenheit immer die Miete bezahlt oder nicht und so weiter. Ja, genau, für Wohnungssuche ist auch relevant. Und das ist ein Privatunternehmen, was diese, also die Schufa ist privat, die bietet das irgendwie an, soweit ich das weiß, ich bin da jetzt auch nicht so ganz drin, ne? Und hat damit einen massenhaften Einfluss auf die Lebensrealität von vielen Menschen, sagt aber nicht genau, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ne? Der ist wahrscheinlich auch auf Grundlage von irgendwelchen Regeln, vielleicht auf Grundlage von irgendwelchen Statistiken und so weiter, funktioniert er irgendwie. Und die Idee war da von den OpenSchufa-Leuten, dass sie viele Leute dazu bringen, diese Anfragen über sich selber rauszufinden und dann auf Grundlage der Antworten hat man ja genau das, was man bei Machine Learning hat. Man hat die Datenpunkte von den Leuten und die, das Schufa-Ergebnis und kann dann gucken, ob man damit zumindest so ein bisschen rausfindet, ob das auf eine gewisse Art und Weise fair ist oder nicht. Was aber rausgekommen ist, ist, die Schufa ist sexistisch. Überraschung. Genau, aber dazu muss man auf OpenSchufa mehr lesen. Genau, der andere Punkt, was jetzt auch schon angeklungen ist, ist ja, Blackbox-Algorithmen. Das sind ganz oft Algorithmen, die sind von denen, also technisch gesehen ist ein Blackbox-Algorithmus ein Algorithmus, wo man nur das In- und das Output-Verhalten kennt. Man weiß, irgendwas geht rein, irgendwas geht raus, der macht damit irgendwas, wie genau das macht, will ich gar nicht wissen. Das hier sind aber jetzt nicht, ich sag mal, keine IT-Blackboxen, also es sind auch für uns irgendwie vielleicht IT-Blackboxen, wenn wir einen Suchbegriff bei Google eingeben, dann kommt da irgendwas raus, wir wissen nicht, wie es passiert. Das ist aber juristisch noch mehr. Das ist juristisch, ist das durch das Geschäftsgeheimnis geschützte Algorithmen und die Vorhersage wird mit Meinungsfreiheit geschützt. Ja, also zu sagen jetzt irgendwie, wenn Google sagt, Seite A ist relevanter als Seite B, deswegen liegt sie oben, dann ist das deren, gute, dann ist das deren Meinung. Und genau, da gibt es eben Google-Suche, da gibt es dieses Scoring von der Schufa, das ist letztendlich auch deren Meinung. Ja, wenn die das sagen, dann ist das, ja, kann man da nicht so viel argumentieren. In diesem Buch Blackbox Society von Frank Pascal wird unter anderem auch der Finanzmarkt angeschaut, der auch ganz viele Finanzprodukte sind ganz ähnlich und werden dann teilweise auch so komplex, dass man die gar nicht mehr versteht. Und seine These ist, dass die Finanzkrise oder diese Volatilität der Finanzmärkte auch damit zusammenhängt. Genau. Was das Problem bei Blackbox-Algorithmen ist, man weiß nicht, wie das genau funktioniert. Das heißt, wenn die in irgendeinem Kontext eingesetzt werden, dann gibt es leicht Fehlinterpretationen. Menschen werden entmündigt, weil sie es gar nicht mehr verwenden können. Und ein auch nachgewiesenes psychologisches Problem dabei ist der sogenannte Automation Bias. Das heißt, also Automatisierungsbias, wenn Leute so eine Vorhersage sehen, dann entscheiden sie sich eher auch so, wie sich der Algorithmus entschieden hat. Auch wenn der Algorithmus kann auch komplett zufällig irgendwas sagen, ja, der kann einfach nur irgendwas sagen und die Leute werden dadurch halt irgendwie geprimed. Ja, das heißt, es ist so ähnlich wie wenn, also naja, das ist jetzt vielleicht sehr, macht es sehr menschlich, aber wenn wir mit irgendeinem Menschen reden würden, der sagt uns irgendwas, dann glauben wir dem auch erstmal so ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, dass wir so einem Algorithmus so viel glauben würden wie einem Menschen statistisch gesehen, aber ein bisschen glaubt man ihm halt schon. Einfach, weil man es vorher schon gehört hat. Das heißt, wenn jetzt ein Algorithmus sagt, diese Person wird wahrscheinlich rückfällig, dann ist damit die Richterin schon geprimed und denkt, diese Person wird, also ist, denkt wahrscheinlicher, dass diese Person rückfällig wird. Gut. Wir sind, glaube ich, ganz gut in der Zeit eigentlich. Ja, naja, geht so. Ich möchte ein bisschen was hierzu sagen, wie sich das alles verbreitet hat. Ja? Weil ich glaube, das lässt uns ein bisschen was darüber lernen, wer das nutzen kann und warum das sich das verbreitet. Also so eine klassische Geschichte ist, warum gibt es immer mehr Machine Learning, maschinelles Lernen, Internet, mehr Daten, billigere Hardware. Es gab ein paar neue Algorithmen und dann zack, deswegen hat es auf einmal geklappt. Geforscht wird daran seit den 50ern. Also da wird schon sehr lange dran geforscht. Und diese ganzen großen Cloud-Provider, Amazon, Google, Facebook und so weiter, die waren irgendwie alle, kamen alle von irgendwie Stanford oder irgendwelchen Unis und sind dann ziemlich, ziemlich groß geworden, so von Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre bis jetzt. Und viele von denen haben mit Nutzerinnendaten für also haben Geld gemacht mit Werbung und Nutzerinnendaten. Das heißt, da gibt es, genau, Da gibt es den Begriff Usability, Nutzbarkeit, ja, oder Lernbarkeit auch. Das ist für diese werbeorientierten Webangebote. Ja, Google macht das groß, Facebook macht das groß. Die nutzen diese Nutzerdaten, statistische Nutzerdaten, nutzen aber auch psychologische Art, also psychologische Experimente oder psychologische Effekte. Da gibt es dann Nudging-Theorie, wie man, also Nudging heißt so ein Anstupsen, dass man Leute so einen kleinen Stups gibt, dass die dann vielleicht eher irgendwie ein Produkt kaufen. Da gibt es dann so ein Beispiel von Under Armour, ja, vielleicht haben es manche gesehen, ist gerade so eine Werbemarke, also so eine Modemarke, die irgendwie weiter verbreitet wird. Die haben eine App, die trackt dann das Fitnessverhalten und man weiß, wenn Leute gerade gejoggt sind und fertig sind mit dem Joggen, dann haben die einen, dann sind die ein bisschen glücklicher, werden Hormone ausgestoßen und dann sind die, dann kaufen die wahrscheinlich neue Sneaker. Deswegen am besten die Werbung schalten, wenn gerade das Joggen vorbei ist. So, sowas wird da gemacht. Ne? Facebook hat auch so berüchtigte Experimente gemacht, wo sie geguckt haben, wie verbreiten sich Emotionen in ihrem Netzwerk. Ne? Wie auch immer sie das jetzt genau messen, ob die es messen, wie viele die Leute Smileys schreiben oder wie viele positive Wörter oder nicht. So in einem Einzelfall ist das immer schwer zu sagen, ob es wirklich klappt. Das sind oft dann halt Statistiken auf sehr großen Datenmengen und gucken dann, ja, verbreiten sich so positive Emotionen oder negative und kann man das irgendwie beeinflussen in ihrem Facebook, weil sie natürlich wollen, dass die Leute länger drin bleiben, um mehr Werbung zu klicken. Ich schreibe, das ist zwiespältig zwischen Empowerment und Ausnutzung. Es natürlich soll es auch irgendwie dazu führen, dass Leute das Portal besser nutzen. Und wenn man sich an so IT-Oberflächen der 90er erinnert, dann erinnert man sich da auch nicht immer mit Freude dran. Aber es ist gleichzeitig, bedeutet es eben eine massive Überwachung. Es gibt da Shoshana Zuboff, weiß nicht, ob die Leute gehört haben, die schreibt Überwachungskapitalismus, hat ein dickes Buch zugeschrieben, wo viele solche Effekte nochmal beschrieben werden. Und ich glaube, ja, das ist so vielleicht die Message dahinter. Ne? Das hat sich auch verbreitet, weil man damit viel Geld machen konnte und deswegen wird überwacht. Hier ist aber noch mehr drin, das ist sozusagen die Nutzbarkeit der Oberfläche, das, was so die NutzerInnen von außen sehen. Es ist allerdings auch innerhalb der Firmen. Ne? Machine Learning, das waren akademische Sachen, die halt irgendwie entwickelt wurden an den Unis. Und die allermeisten EntwicklerInnen konnten das nicht. Das heißt, das wurde auch innerhalb nutzbarer gemacht. Ne? Ein Freund von mir hat das letztens als die Nutzbarkeit der Unterfläche benannt, als ich ihm das erzählt hatte. Das heißt eben, dass auch, und da würde ich auch diese Cloud-Provider einordnen. Die machen einfach Machine Learning Services sehr, sehr viel nutzbarer für eine sehr viel breitere AnwenderInnenbasis, also für Startups und so weiter, die sich das sonst gar nicht leisten könnten, diese Entwicklungsarbeit und dieses Know-how, kann sich das einfach zusammenklicken. Ja, und das ist dieses Machine Learning in der Cloud. Zu den anderen Punkten sage ich mal nichts. Ich würde zusammenfassen, was ich hier über die Gesellschaft sagen wollte, ist, folgende für die Gesellschaft. Wir sehen also, Machine Learning wird in viel größerem Maßstab angewendet, dadurch, dass es auf der Cloud verwendet werden kann. Das ist aber weniger Verständnis und es ist auch mehr Blackboxing. Die Leute verstehen, wenn ich jetzt als Entwickler diese Amazon Recognition anwende, dann habe ich keine Ahnung, was dieses Recognition genau macht. Ich brauche erst diese MIT-Studie, die mir sagt, dass da ein rassistischer Bias drin steckt. Ja, also so, das weiß ich nicht, das ist für mich eigentlich unerkennbar. Weil für mich auch die Trainingsdaten unerkennbar sind. Ich kann das auch gar nicht, ich müsste da erstmal selber jetzt Trainingsdaten erstellen, um die dann da reinzuwerfen und gucken, klappt das denn da drauf? Ursprünglich, wenn irgendjemand so ein Gesichtserkennungsprogramm gemacht hat, dann haben die Leute in ihrer Umgebung geguckt, die haben dann irgendwelche Fotos gesammelt und haben dann darauf versucht zu trainieren, so ein Gesichtserkennungsprogramm. Ja, ich meine, das ist auch eine weitere Kritik daran, das wird natürlich vor allem von weißen Männern in Silicon Valley entwickelt. Ja? Also so, die merken das auch nicht unbedingt, weil ihre Umgebung halt auch eben in dieser Gesellschaft existiert. Es gibt aber weitere Punkte, es gibt eine viel leichtere Massenüberwachung. Ne? Also das kann ganz leicht für Überwachungstechniken verwendet werden, das ist wie gesagt eine Arbeit von ein, zwei Tagen. Für Bild, ne, für Video, aber eben auch für Audio und für Text. Und für mit Internet of Things auch für beliebige andere Sensoren, die irgendwie angebracht werden können. Und durch diese Datenkonzentration auf den Plattformen und die leichtere Datenintegration, also man kann viel leichter verschiedene Daten zusammenführen. Ne? Wenn ich kriege viel, viel statistisch validere Aussagen, wenn ich verschiedene Datenquellen zusammenführe. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, wo sich eine Person aufhält, dann hilft mir vielleicht eine Videoüberwachung. Aber wenn ich die Videoüberwachung jetzt noch korreliere mit einer Funkzellenabfrage, dann bin ich viel, viel genauer. Ja, dann kann ich auch auf einmal viel, viel, was jetzt aktuell bei Südkreuz kritisiert wird, ist, das kann ja eh nicht so viele Leute, über, also so, dann wird immer die falsch-positive Rate, das würde ganz viele Fehlalarme und so weiter geben. Ja, aber wenn das erstmal in einem großen Maßstab ausgerollt wird und dann mit irgendwelchen weiteren Quellen, nicht zu laut? Entschuldigung, okay. Genau, wenn das mit weiteren Quellen verknüpft wird, dann kriegt man da auf einmal aus diesem relativ rauschigen Signal, sage ich mal, man weiß nicht genau, ist die Person jetzt in Berlin am Südkreuz oder ist sie doch in Bremen oder in Tübingen, aber wenn man das dann noch mit anderen Datenquellen korrelieren kann, dann weiß man es vielleicht doch. Wir sehen natürlich auch hier eine Prekarisierung von Arbeit und Kapitalisierung von mehr Lebensbereichen. Einmal dadurch, dass es halt, ne, das ist Technologie, die in den Händen weniger liegt. Gerade diese Plattformkapitalismus wird dadurch, sieht man auch da drin. Und wir sehen zum Beispiel, dass jetzt auf einmal Gegenstände aus irgendwelchen Videos verkaufbar gemacht werden. Ja, also da sieht man auf einmal irgendwie so dieses verkaufbar machen, was dann, ne, also irgendwie wollen Leute da überall Geld rausfinden und wollen dann aus den Privatvideos, die irgendwelche Leute hochladen, dann auf einmal Leute vielleicht auf YouTube anschreiben, das wäre jetzt so eine Vision von diesen Startups, sagen, hey, hier, wir haben gesehen, du hast da einen tollen Teppich, willst du uns den nicht verkaufen oder sowas, ja, oder in irgendwelchen Filmen. Auch kleinere Firmen werden selber dabei entmündigt, ne, die wissen gar nicht mehr genau, wie diese Technik funktioniert, die sie einsetzen. Insbesondere werden ja auch diese kleinen Firmen, die ihre Software auf Amazon hosten, auch von Amazon überwacht. Das heißt, Amazon weiß, einfach allein durch die Abrechnung, müssen sie das ja tun, die müssen ja am Ende eine Abrechnung machen und sagen, wie viel die das genutzt haben, da sehen die ja, welche Firmen wie viele Anfragen von außen bekommen haben, wie viel Traffic geht da jetzt rein, wie viel Server brauchen die. Das heißt, die sehen auch die Entwicklung dieser Firmen über die Jahre hinweg total super. Und da auch so ein Ausspruch von einem meiner Kollegen, als ich beim Startup war, war halt, hey, aktuelle Startups wollen nicht das nächste Google werden, sondern wollen als nächstes von Google gekauft werden. Ja, oder von Amazon oder wem auch immer, ja, weil das bringt viel schneller Geld. Genau, und ist natürlich eine Technik und Wissens- und Machtkonzentration bei diesen Providern. Das wäre jetzt, jetzt kommt der Schnitt, wir gehen zu einem viel spaßigeren Thema noch, Polizei, Geheimdienst, Militärs. Da hinten ist schon ganz nervös. Nee, genau, Polizei. Gab es gerade noch Fragen dazu? Polizei, wo habe ich sie denn? Naja, da gibt es, das wird generell als, also die Anwendung von Machine Learning auf Polizei wird als sogenanntes Predictive Policing bezeichnet. Da gibt es teilweise, also genau, damit kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so super aus. Ich wollte es nur auf jeden Fall sagen, dass es das gibt. Das fängt damit an, dass Leute so schöne Datenvisualisierungen machen, Heatmaps über irgendwelche Kriminalität in New Orleans in diesem Fall. Ja, habe ich irgendwas mir im Internet zusammengesucht. Das, finde ich, sieht jetzt nicht so viel anders aus, als wenn Leute da Stecknadeln reinstecken. Ja, das ist erstmal irgendwie neuer Wein in alten Schläuchen. Aber predictive heißt, man will damit auch irgendwelche Vorhersagen machen. Das heißt, die Leute wollen dann eben auch vorhersagen, wo ist es jetzt am effektivsten, eine Streife laufen zu lassen oder sowas. Ja, die Anwendung in Deutschland von Predictive Policing ist vor allem für Wohnungsdiebstähle, Wohnungseinbrüche. Und da, genau, wird dann halt auch statistisch gesagt, keine Ahnung, an Regentagen eher nicht, oder also ich weiß nicht genau, wie die Statistiken sind, aber da gibt es halt irgendwie Einzeltäter und Bandentäter und die Polizei sagt, dann können sie damit das besser hinkriegen. So klassische Beispiele ansonsten sind natürlich aber auch Überwachungskameras, Washington County Sheriff, oder jetzt vielleicht näher an uns dran, G20 Foto- und Videodatenbank in Hamburg, oder auch von einem, oh, jetzt habe ich, was ist das gleich hier, wurde von, na, wie hieß sie denn da, von Videmo hieß der Anbieter, ziemlich erfolglos analysiert, im Sinne der Polizei erfolglos, haben da nicht so viel rausgefunden. Auch da würde ich sagen, das jetzt einfach so anzuwenden, ist im Zweifel erstmal eine technokratische Verschlimmbesserung gesellschaftlicher Missstände. Ne, also weil im Zweifel schickt man ne, eine Polizeistreife dahin, wo man dann halt noch mehr findet. Und dann schickt man noch eine Polizeistreife mehr dahin, weil man da ja mehr gefunden hat und so weiter. Ne? Also das kann auch, also genau, ob das denn wirklich so passiert, ist gar nicht klar, aber es kann so passieren. Und es sind natürlich wieder private Blackboxen. Ne? Man weiß gar nicht, was die genau tun, weil es wieder Privatanbieter sind, die sagen, die wollen das gar nicht offenlegen. Genau, ganz aktuelles Thema noch, die Bundespolizei hat jetzt so Bodycam-Aufnahmen, die sie auf Amazon Web Services hosten wollen. Die sagen, das ist irgendwie verschlüsselt, man weiß nicht genau wo und wie. Aber ja, wie gesagt, das ist im Zweifel einen Klick entfernt von der von der Gesichtserkennung. Ne? Also wie auch, wie gut oder schlecht auch immer die Gesichtserkennung funktioniert, aber irgendwie wird sie halt funktionieren. Dazu vielleicht eine Einordnung von diesem privaten Dienstleister für Sicherheit. Ich würde auch da sagen, das ist erstmal kein ganz neues Phänomen. Ne? Söldnertum gibt es auch sonst oder irgendwelche Wachservices oder sowas. Das ist diese ja, neoliberale Vision vielleicht, würde ich so nennen, angeblich höhere Innovationen und sinkende Kosten. Es ist aber auch ganz wichtig Undurchsichtigkeit. Das ist einfach weniger öffentliche Kontrolle und Rechenschaft. Dazu gab es gerade, habe ich jetzt gerade gesehen, irgendwie Mitte März von Open the Government, ist eine US-amerikanische NGO, die für Transparenz einsteht und die sagt gerade, die haben eigentlich diese Freedom of Information Acts, aber sie können immer weniger rausfinden, weil insbesondere Amazon sehr viele solche Geheimhaltungsklauseln hat. Man sieht hier auch mal die Lobbyausgaben von Amazon, wenn es um Behörden geht. Das sind jetzt die Lobby, also um das einzuordnen, das sind die Lobbyausgaben im US-Kongress. Weil im US-Kongress muss man sich registrieren, um da als Lobbyist arbeiten zu dürfen. Also ob das jetzt alle sind, keine Ahnung. Das heißt, das ist überhaupt keine Zahl, also diese 15 Millionen, die da stehen, das heißt überhaupt nicht, dass Amazon nicht mehr für Lobby ausgibt. Ja? Amazon gibt bestimmt mehr für Lobby aus. Aber was man sieht, ist, Amazon gibt deutlich mehr als früher für Lobby aus. Ja? Also das vermutlich zumindest, zumindest im Kongress. Und es kann gut sein, dass das ähnlich auch bei irgendwelchen Behörden und so weiter ist. Da müssen wir es aber nicht offenlegen. Ja, ich werde euch jetzt nicht dieses Video von der GovCloud zeigen. Das ist so ein bisschen, Amazon hat eigene, also hat so eigene Bereiche, die dann extra sicher sind, wo dann irgendwelche zertifizierten und geheimen Daten auch sein dürfen. Da haben sie einmal die GovCloud so generell für auch so Kreditkartenanwender und so weiter. Amazon ist aber auch seit 2013 schon für die CIA ein Cloud-Anbieter. Seit 2014 dann für das IC, das steht für Intelligence Community, da sind alle US-Geheimdienste drin. Und der CIA-Datensprecher hat gesagt, dass Amazon das einfach sehr viel leichter macht als die bisherige Infrastruktur, sogenannte digitale Signaturen zu erstellen. Zur Einordnung, digitale Signaturen sind auch das, was verwendet wird, um Drohnenattacken zu machen und damit Menschen irgendwo umzubringen. Also das ist, und das sind genau diese Machine Learning-Techniken, die damit sehr einfach und sehr skalierbar angewendet werden können. Und genau, das bieten sie jetzt, aufgrund dieser Erfahrung bieten sie seit 2017 eben auch für andere US-Behörden Software, oder also so eine eigene Plattform an, die dann getrennt, also auf getrennter Hardware und so weiter läuft, wo sie eben auch sensible, geheime und topgeheime Informationen hosten dürfen. Ne, also das heißt so, da, genau, müssen sie irgendwie compliant sein. Gut. Ja, wir kommen jetzt zum Militär. Das wurde ja schon angekündigt, dass Amazon da auch gerne was machen möchte. Die Aussage des Verteidigungsministeriums, die haben das wahrscheinlich gesehen, wie toll das bei den Geheimdiensten funktioniert, davon wurde geschwärmt, sagen, wir möchten das Verteidigungsministerium um die kommerzielle Cloud herumbiegen. Finde ich ja eine interessante Aussage. Ne? Also so, ich weiß nicht, mein einer Kollege war gleich, hä, das kann ja irgendwie gar nicht alles so sicher sein. Die wollen halt, die sagen, sie wollen immer das Neueste der neuesten Feature haben. Ja? Also die wollen immer jede neue Technik, die Amazon irgendwie auf den Markt bringt, wollen sie dann auch haben. Oder also in dem Fall bei dem CIA. Und beim Militär, also beim Department of Defense in den USA, die haben das sogenannte JEDI-Programm. Ja, das steht auch für was, aber JEDI steht ja auch für was.
Mikro, bitte.
Mikro, Entschuldigung, ja. Genau, das ist ein Programm, das bietet, also genau, ist relativ hoch dotiert, 10 Milliarden Dollar über 10 Jahre. An einen einzigen Cloud-Provider ab April. Und da haben sich vor allem Amazon und Microsoft drum beworben. Aufgrund der Erfahrung mit der CIA wird das sehr wahrscheinlich Amazon werden. Weiß man aber noch nicht. Ne? Im April wird entschieden. Die haben dann auch so Sachen drin, dass sie da einen eigenen Webshop drin haben wollen, wo sie dann wahrscheinlich irgendwelche Software oder Hardware von irgendwelche, weiß ich nicht, was die einzelnen Abteilungen des US-Verteidigungsministeriums dann so untereinander handeln wollen. Ausrüstung, sonst was. Genau, insbesondere, was die sich vorstellen, ist die Zusammenführung verschiedener Daten, wie der Internet of Things, künstliche Intelligenz und Big Data. Und dazu habe ich mal ein Video, nicht von Amazon, sondern von Atos, zu dem wir auch gleich noch was hören.
Sind auch hier in Tübingen.
Genau. So. Sound kommt gleich.
The Fed is facing today a new world of tension. Conflicts are on the rise, and information dominance is key. In this new world, battlefield has become digital, and defense must rely on five levers: collaborative combat, augmented soldier, tactical communications, data management, and cybersecurity. Digital transformation of the battlefield allows collaborative combat, ensured by a new generation of battle management systems. New digital native personals can share information and analytics in real time. A revolution for combat doctrine. It is now possible to adopt automated soldier solutions with enhanced information about themselves or their environment to enable them to do something they previously could not. Tactical communications ensure today through LTE 4G networks management and secure communications with new type of devices in surveillance and combat field operations. Key success factors are quality of networks, security, resilience, and value of the real-time applications, providing real analog, anytime, anywhere, on any device capability. Then, management of end-to-end data means transforming data in a new weapon. By leveraging the Internet of Things, artificial intelligence, swarm computing, quantum technology, defense today can go further with new capabilities such as predictive intelligence, for instance, enemy behavior prediction. And finally, securing defense strategic assets and organizations is a transversal topic and, of course, a prerequisite. Benefiting from new IT solutions generates new vulnerability that requires not only the set of traditional security solutions, but also advanced technologies like adaptive security, homomorphic encryption, or trusted equipment. Agile's unique positioning is to contribute dramatically to information dominance, to drive the best of IT, and to adapt it to military environments.
Ja, großartig. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das jetzt auch alle gesehen habt. Ja, genau. Ich sage kurz was zu Atos, bevor ich dann am Ende auch noch mal ein bisschen was zu dieser Vision genau sage. Also, was wir da jetzt gehört haben, ne, das sind ganz viele Buzzwörter irgendwie, wo auch einfach ganz viel Quatsch erzählt wird, würde ich sagen. Aber was man da schon auch raushört, ist, die wollen also eben durch Internet of Things, durch künstliche Intelligenz oder Machine Learning, wollen sie halt Daten als neue Waffe verwenden. Sie reden von ihrem Battle-Management-System. Ja, und dieses Battle-Management-System wird eben auch durchaus schon eingesetzt. Kommen wir gleich zu, weil Atos hat auch einen prominenten Partner, aber erst zu Atos. Atos ist eben ein französischer Konzern, ist der größte EU-Cloud-Provider, hat so 100.000 Angestellte in ziemlich vielen Ländern. Als ich jetzt in Bremen vorgestellt habe, diese Folien, da konnte ich auch noch schreiben, dass ein Atos-Büro genau in derselben Straße ist, wo ich das gerade vorgestellt habe. Die haben auch relativ viel Jahresgewinn, 13 Milliarden Euro, und die machen ganz schön viel. Ne? Die machen nicht nur Militär, aber ganz schön viel Militär. Die machen auch Finanz, Gesundheit und so weiter. Und sind eben, genau so, was ich gehört habe, größter IT-Dienstleister der Bundeswehr, das ist das, was ich hier vom IMI gehört habe, sind aber auch in der französischen Armee, haben die dieselbe Position. In anderen europäischen Armeen weiß ich es einfach nicht. Ja, also gut möglich, dass da auch. Aber Atos hat einen prominenten Partner. Google. Google und das Militär. Ne? Google hat diesen Slogan gehabt, don't be evil. Ja, sei nicht böse. Haben sie, als sie sich in Alphabet umgewandelt haben, haben sie es auch umgenannt, haben sie gesagt, es ist nicht mehr don't be evil, sondern do the right thing. Mach das Richtige. Aber genau, Google macht ganz viel, also macht durchaus Lobbyarbeit. Da gibt es Eric Schmidt, der hat so verbrieft mit irgendwelchen Generälen gesprochen und hat denen gesagt, hey, wir können eigentlich alle eure Probleme lösen, wenn wir nur die Daten dafür haben. Da gibt es auch im letzten Jahr, gab es Project Maven. Project Maven, deswegen habe ich die Drohne da drauf gemacht. Das war Objekterkennung auf Drohnenbildern. Das wurde teilweise in Syrien und Irak eingesetzt. Geht auch wieder in die Richtung, also da jetzt in diesem Fall für das Department of Defense. Ja, genau, geht auch um Drohnenschläge. Da haben sich relativ viele Google-Mitarbeitende gegen ausgesprochen. Ich glaube, über 4.000 waren das. 3.100 steht hier. Die waren dagegen und tatsächlich wurde dieser Vertrag jetzt nicht verlängert. Also man muss auch so zur Relation setzen, da bei Google arbeiten insgesamt nur 80.000 Menschen. Wenn da 3.000 Menschen unterschreiben, dann ist das gar nicht so wenig. Und das ist teilweise einfach auch Technik, die braucht nicht viele Menschen, um das zu implementieren. Ja. Und genau, und JEDI, hatte ich schon erwähnt, dieses Programm vom Department of Defense, dass sie einen Cloud-Provider haben wollen, ist Google ausgestiegen, angeblich aufgrund dieser, dieses Protestes gegen die Zusammenarbeit mit dem Militär. Ich würde aber auch sagen, die hätten einfach auch keine Chance gehabt. Ne? Google arbeitet trotzdem weiter, also es gibt auch Gegenkritik, also Google arbeitet auch gegen die Kritik der Mitarbeitenden zum Beispiel gerade wieder daran, in China die Suchmaschine anzubieten in einer zensierten Form. Aber interessant ist auch, seit April 2017 gibt es die Kooperation mit Atos, damit nämlich mehr künstliche Intelligenz-Services von Atos angeboten werden können. Und deswegen komme ich nochmal auf AlphaGo. Ja, also hier rechts ist dieses Battle-Management-System von Atos, was Sie sich so vorstellen zu sehen. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal StarCraft gespielt oder irgendein anderes Computerkriegsspiel? Keine Ahnung, in meiner Jugend habe ich das getan, einzelne von euch haben das auch getan. Das sieht gar nicht so anders aus. Ne? Das ist natürlich anders schon ein bisschen, aber nachdem AlphaGo hat eben Go gelöst, Go ist ein rundenbasiertes Kriegsspiel, würde ich sagen. Ja, also ein Strategiespiel, aber ja, es ist irgendwie eine Abstraktion von Krieg. Die nächste große Herausforderung wurde dann gesagt, hey, also in dieser so Spiele-KI, wäre StarCraft. StarCraft wird halt relativ viel gespielt, schon sehr lange, gibt viele Daten. StarCraft ist Echtzeit, da muss man halt irgendwie rumklicken, irgendwelche Einheiten kommandieren und am Ende alle anderen gegnerischen Einheiten töten, dann hat man gewonnen. Und als ich den Vortrag das erste Mal im Januar gehalten habe, da war das noch nicht gelöst. Vier Tage später kam die Nachricht, dass die ersten Profispieler von StarCraft gegen eine künstliche Intelligenz von Googles Tochter DeepMind verloren haben, gegen AlphaStar. Das ist sozusagen, das ist noch nicht aller Tage Abend und so weiter. Aber das ist jetzt eine Technik, die wirkt spielerisch, aber zusammen mit einem Simulator, mit einem Kriegssimulator, wo sowieso schon drin geübt wird, die Software gibt es schon, kann man sich vorstellen, dass das relativ schnell in so eine Taktik-KI überführt wird. Genau, und da muss man sich dann, da gibt es natürlich Hürden, ne? Das ist dann alles in der echten Welt. Das ist alles nicht so genau vorhersagbar und das wird bestimmt nicht sofort irgendwelche Generälinnen ersetzen, aber es wird halt Hinweise geben und dann ist da wieder genau diese Frage, was wird denn da optimiert? Ja, man muss wieder die Zielfunktion reinschreiben, man muss sagen, was ist denn jetzt ein Sieg? Ja, was ist denn da jetzt ein Sieg gegen so eine, also in so einem Schlacht, in so einer Schlacht? Ja, wie werden da eigene Verluste gegenüber zivilen Verlusten, gegenüber gegnerischen Verlusten und so weiter gewichtet, das kann man alles noch gar nicht genau erkennen, wer jetzt Gegner und so weiter ist, das sind noch andere Probleme. Aber natürlich werden da Begehrlichkeiten geweckt und auch schon ganz klar formuliert von Atos. So, kommen wir zur, ja gut, also habe ich jetzt schon angefangen mit der militaristischen Vision. Dieses, ne, ich habe das auch als Echtzeit-Generalstab bezeichnet. Das ist, also Generalstab gab es auch schon immer, die Zusammenführung von Informationen an einem zentralen Punkt, um möglichst informierte Entscheidungen im Krieg führen zu können. Aber hier ist es eben mehr. Es ist eben, also genau, es ist mehr als nur das Ganze in Echtzeit zu können, sondern es ist eben auch eine automatisierte Vorhersage, was jetzt eine gute Entscheidung ist, und zwar über Logistik hinaus. Bei Logistik sind wir schon daran gewöhnt, dass das Computer besser können als wir. Bei Taktik ist das jetzt gerade am Bröckeln, sage ich mal. Ich frage mich ein bisschen, es wird viel über autonome Waffen geredet. Da wird dann darüber geredet, dass die Leute in the loop noch sind in der Tötungsentscheidung. Die müssen noch irgendeinen Knopf drücken oder sie sind irgendwie so, man sagt noch over the loop. Das ist so, wenn sie halt zumindest das noch überwachen und am Ende irgendwie noch das unterbrechen können. Ne? Und dann gibt es noch out of the loop, das ist, wenn sie gar nicht mehr komplett autonom da so ein Terminator rumrennt. Das will halt keiner. Natürlich will das keiner. Und das habe ich jetzt mal als Under the Loop bezeichnet, weil da auf einmal, ne, auf einer höheren Hierarchieebene Empfehlungen ausgesprochen werden und das Ganze wird komplett miteinander verwoben. Gut. Und damit enden wir auf einer hohen Note. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.